Wir wollen über den Studierendenrat sprechen und wir wollen generell darüber sprechen, was ist überhaupt Hochschulpolitik, was ist überhaupt der Studierendenrat. Max Wiedenmann ist jetzt gerade für die Grüne Hochschulgruppe im Studierendenrat und war letztens auch bei der studentischen Vollversammlung, wo nochmal so erläutert wurde, wie funktioniert eigentlich der Studierendenrat, wo man quasi so ein bisschen versucht hat, die Studierendenöffentlichkeit auch ein bisschen darüber zu informieren, was ist das überhaupt und wieso zahle ich da jedes Semester 6 € Gebühr an diesen Studierendenrat. Bevor wir aber so ins Detail gehen, vielleicht erstmal nochmal ganz grob irgendwie auch vielleicht für alle, die nicht an der Uni sind oder die einfach nur so das jetzt hier hören und trotzdem interessant finden, mal in fremde Strukturen Einblick zu nehmen. Also der Studierendenrat als Gremium der Hochschulpolitik, was sind das so ganz grob gesagt, Max, für Interessen, die der Studierendenrat da vertritt? Also was hat denn der überhaupt für eine Funktion?
Ja, hallo erstmal auch von mir, von meiner Seite. Die Funktion vom Studierendenrat ist vielseitig. Ein wesentlicher Teil von der Uni ist ja die Lehre auch, nicht nur Forschung, sondern auch Lehre. Und da ist es wichtig, dass man auch die Interessen der Studierendenschaft vertritt. Das geht einerseits da auf universitärer Ebene darum, in Entscheidungsbereiche mit einzuwirken. Da gibt es zum Beispiel den Senat als hohes internes Gremium der Uni, wo neben den Professoren, Dekanen und anderen Angestellten auch Studierende sitzen und mitsprechen, wo es ganz viel um Studienordnung geht, um Berufungen von Professuren, wo man also ja, die ganze Infrastruktur und das Leben von der Uni mitbestimmen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch Aufgaben, die uns als Studierendenschaft selbst betreffen, wo jetzt auch die Uni gar nicht so viel zum Mitsprechen hat. Wenn es darum geht, wir haben ja einen Beitrag und wo wir regelmäßige Einkünfte haben und können damit das studentische Leben fördern, können damit kulturelle Sachen fördern oder ja auch politische Dinge, die in irgendeiner Weise für das Leben der Studierenden sinnvoll sein könnten.
Das heißt also zum einen Interessensvertretung einfach der studentischen Interessen gegenüber der Universität als Gesamtinstitution, wo eben auch andere Statusgruppen sind, die andere Interessen haben, zum Teil widerläufige, zum Teil, wo man einfach aushandeln kann, wie man am besten Lösungen für alle betroffenen Statusgruppen an der Uni findet und dann zum anderen so dieses Kultur- und generell politische Förderung von Aktivitäten von Studierenden, dass die quasi, dass es nicht am Geld scheitert, wenn man irgendwas als Student auf die Beine stellen will.
Ja, genau. Das ist auch ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe als Studierendenrat. Genau.
Genau. Jetzt ist es ja so, diesen Studierendenrat in seiner jetzigen Form, den gibt es noch nicht so furchtbar lange. Im Winter 2013 war ich selbst quasi im Studierendenrat. Das war die erste Mal, dass quasi an der Uni Tübingen eine gewählte Studierendenvertretung zusammengekommen ist, die auch tatsächlich das Organ einer verfassten Studierendenschaft gewesen ist, die also quasi auch politische Rechte hatte, die darüber hinausgehen, irgendwelches Kulturzeug zu fördern. Ist immer ganz schwierig zu erläutern, was hat sich verändert, ohne schon wieder gleich zu viel vorwegzunehmen. Also tatsächlich, vielleicht kann man das von hinten am besten erklären. Es gab schon früh in der Bundesrepublik demokratisch gewählte Studierendenvertretungen, die auch quasi politisch die Interessen der Studierenden vertreten durften. Und dann hat so dieser ganze Terrorismuswahn und 68er Auseinandersetzungen und die konservative Reaktion darauf, wo der CDU-Minister Filbinger irgendwie damals meinte, man müsse den linken Sumpf an den Unis austrocknen. Da ist dann im Zuge dessen Ende der 70er Jahre die verfasste Studierendenschaft abgeschafft worden. Damals gab es quasi die ASTEN, also der ASTA, Allgemeine Studierendenausschuss, der hatte sozusagen das Interesse, die Aufgabe, die Studierendeninteressen zu vertreten und konnte auch politische Aktivitäten machen und so weiter. Man hat es dann abgeschafft, hat es aufgelöst und hat aber raffinierterweise eine neue Gremien an deren Stelle gesetzt, die genau dieselbe Bezeichnung hatten. Also es gab dann wieder ein ASTA, wieder einen Allgemeinen Studierendenausschuss, der durfte sich aber nur noch mit irgendwelchen kulturellen und musischen Geschichten beschäftigen. Der wurde dann gerne auch mal zu irgendwelchen offiziellen Angelegenheiten, wurden dann die Stellvertreter des ASTAs eingeladen, um so zu zeigen, schau her, wir haben hier auch eine demokratische Studierendenvertretung. Veranstaltungen und die dürfen ja auch ein bisschen was machen und so. Und die politischen Hochschulgruppen haben das dann zum Teil eben auch genutzt, um sich da zu profilieren. Also wer dann später mal irgendwie Parteipolitik machen wollte, der war dann auch schon im AStA schon gleich mit dabei und hat dann sogar zum Teil im Wahlkampf den Eindruck erweckt, ja, es gäbe doch quasi die Möglichkeit, viel Einfluss zu nehmen, weil zum Teil Forderungen aufgestellt wurden im Wahlkampf, die eigentlich seriöserweise gar nicht hätten aufgestellt werden dürfen, weil das alles Aufgaben waren, die durfte der AStA gar nicht machen. Irgendwelche Entscheidungen, zum Beispiel Abschaffung von Studiengebühren, wurde damals von den Jusos oder so gefordert. Eine richtige und sinnvolle Forderung, aber keine Forderung, die der AStA jemals hätte umsetzen können. Ja. Da war dann quasi eine gewisse absurde Situation, ein Gremium, was eigentlich gar nichts kann, war heiß umkämpft, weil es als Profilierungsmittel gedient hat. Das sind auch so Kinderkrankheiten, die dann so ein bisschen in die Entstehung oder in der Anfangszeit des aktuellen Sturats auch so ein bisschen mit reingewirkt haben vielleicht und vielleicht heute immer noch in irgendeiner Form wirken, weil natürlich immer noch das was ist, wo man sich profilieren kann, wenn man da aktiv ist. Nur jetzt geht es tatsächlich mal um was, denn nachdem das lange Jahre immer schon irgendwie zu den Wahlversprechungen von SPD und Grünen und natürlich auch der Linken, aber gut, die war ja sowieso nie hier im Landtag, quasi gehört hat, war es dann so, dass nach dem überraschenden Einzug von Grün-Rot in den Baden-Württembergischen Landtag im Anschluss an Fukushima und was sonst noch so mit dazu beigetragen haben mag, dass im erzkonservativen Baden-Württemberg plötzlich eine grüne Landesregierung mit SPD-Juniorpartner einziehen konnte. Da war das dann natürlich dann der Moment, wo man dann dieses Wahlversprechen auch tatsächlich mal einlösen musste und das ist dann auch tatsächlich passiert. Im Sommer 2013 wurde gesetzlich die Grundlage dafür geschaffen, dass es in Baden-Württemberg wieder eine verfasste Studierendenschaft gibt, also eine politische Interessensvertretung der Studierenden, die demokratisch gewählt wird und die nicht nur irgendwie Kultur so ein bisschen fördern darf, sondern die auch quasi politische Entscheidungen treffen darf, die vor allem jetzt Entscheidungen im Umfeld der Hochschule betreffen, aber die sich auch politisch äußern darf und Statements abgeben darf und die einfach sowas wie ja eben die Außenrepräsentanz auch der Studierenden ist. Das ist teilweise natürlich auch ein bisschen schwierig, weil dann die Wahlbeteiligung doch nicht so besonders hoch ist und man damit dann immer die Frage stellen kann, ja, sind das jetzt wirklich die Studierenden? Aber die Grundlage ist jedenfalls geschaffen, dass man sagen kann, das ist hier eine demokratisch gewählte Geschichte und wer nicht wählen geht, der, nun gut, der belässt es dann halt dem anderen wie in der restlichen Politik ja auch. Ja, seit dem Winter 2013, dann gab es den ersten Studierendenrat, der wird immer für ein Jahr gewählt. Immer im Sommer wird er gewählt, im Oktober tritt er dann in Kraft und endet dann im September des darauffolgenden Jahres. Jetzt gerade ist es, wenn ich es richtig sehe, der dritte Studierendenrat insgesamt.
Ja, genau. Ja.
Genau, wenn man überlegt, Winter 2013 bis Ende September 2014, Oktober 2014 bis Ende September 2015 und dann jetzt der dritte, ja, genau, der seit Oktober in Kraft ist und bis September 2016 jetzt noch zeigen kann, was er machen will. Und genau, und dieser Studierendenrat, der muss zumindest einmal im Semester auch so eine studentische Vollversammlung machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das war jetzt im Februar oder Januar?
Im Januar, genau, Mitte Januar.
Im Januar hat es stattgefunden, war wie bislang eigentlich immer nicht so mega besucht. So, was würdest du sagen, wie viele Leute waren da so ungefähr?
Vielleicht um die 50 etwa.
Ja. Genau, also das ist halt schon irgendwie insgesamt so ein bisschen traurig. Da fragt man sich, was ist eigentlich das Problem oder woran scheitert es, dass auf der einen Seite bei der Wahlbeteiligung es nicht so viele sind, die da wirklich hingehen. Ich glaube, es sind so um die 10% immer, die hier in Tübingen wählen gehen von der Studierendenschaft. Wir haben ja insgesamt etwa 30.000 Studierende an der Uni Tübingen. Da kann man sich dann überlegen, wenn jetzt 50 bei der Vorversammlung waren, ist noch auch nochmal keine so besonders tolle Quote. Muss man auch andererseits vielleicht realistisch einfach sagen, wie viele Leute gehen zu irgendwelchen öffentlichen Kundgebungen, wo gesagt wird, hier so und so läuft's. Also es gibt ja auch beim Gemeinderat oder so auch immer wieder irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen, wo informiert wird über dieses oder jenes, wo werden jetzt hier irgendwie Flüchtlinge in Tübingen untergebracht oder so, da kommt ja auch nicht die ganze Stadt. Also von daher ist es auch nicht besonders, muss das jetzt nicht besonders traurig sein, aber man kann tatsächlich sagen, der Studierendenrat versucht hier auch ein bisschen Öffentlichkeit zu schaffen und das wollen wir heute versuchen, auch diesen Ansatz quasi fortzusetzen, indem wir jetzt hier im Radio nochmal so ein bisschen drüber sprechen heute, was ist eigentlich der Studierendenrat und wenn ich als Studierender an der Uni Tübingen bin, wie tangiert mich das und inwieweit kann ich da vielleicht auch sozusagen mich da engagieren, ohne dass ich da auf eine Parteikarriere bei irgendeiner Partei ziele, sondern vielleicht, wenn ich wirklich nur was erreichen will inhaltlich, vielleicht ist das ja dann auch sympathischer, vielleicht wie kann ich da quasi mitwirken, muss ich da gewählt sein, muss ich zu einer Hochschulgruppe gehören, kann ich einfach so mitmachen. Und was ist da überhaupt, wie sind da überhaupt die Strukturen? Also was steckt in diesem Studierendenrat und wie läuft es an der Uni Tübingen? Vielleicht soweit erstmal so zum Anteasern dieses Inhalts der heutigen Sendung und vielleicht jetzt erstmal nochmal Musik, weil jetzt haben wir wieder ganz lange gelabert. Ich erlaube mir allerdings vorher noch ganz kurz den Zwischenhinweis. Ich hatte ja gerade eben darüber gesprochen, wie die verfasste Studierendenschaft damals abgeschafft worden ist und ich hatte gesagt, dass es jetzt da wieder neu und so weiter ist. Wer das wirklich genauer wissen will, wir haben mal hier im Bildungsmagazin relativ lange gesprochen mit jemandem, der damals sozusagen dabei war, kurz nachdem die verfasste Studierendenschaft wieder abgeschafft wurde. Der hatte das nicht sozusagen live als gewählter Studierendenvertreter mehr erlebt, weil das einfach doch schon so lange her ist. 40 Jahre ist es jetzt zurück, dass die verfasste Studierendenschaft damals abgeschafft wurde. Aber er war dabei, als dann die Strukturen sozusagen neu versucht haben, irgendwie außerparlamentarisch sozusagen irgendwas zu machen, als die Fachschaftenvorversammlung auch angefangen hat, sozusagen sich als Alternativgremium zu etablieren zu dem AStA, der ja eh politisch sich nicht äußern durfte. Das war eigentlich ganz spannend, was er mir da alles erzählt hat, auch über die Art und Weise, wie damals das Studium an der Uni Tübingen ablief. Rainer Dörr heißt der gute Mensch und wem der Name jetzt bekannt vorkommt, der hat vielleicht schon mal vor dem linken Eingang vom Clubhaus gestanden. Da steht tatsächlich so ein Straßennamensschild Rainer Dörr Platz. Das war natürlich eher so ein Gag von Studierenden, Aktivisten, als Rainer Dörr dann endlich die Uni verlassen hat. Nach irgendwie, glaube ich, über 20 Semestern, glaube ich, weiß gar nicht. Heute kommt mir das, wo ich selber so lange studiert habe, gar nicht mehr so lange vor. Aber als Bachelorstudenten hat mich das damals sehr beeindruckt, als ich da im November 2013 mit Rainer Dörr darüber gesprochen habe. Und man kann sich das alles im Internet nochmal nachhören. Und zwar auf der alten Homepage vom Bildungsmagazin unter bmag.wüste-welle.de. Und wenn man da sucht nach Verfasste, dann findet man schon gleich den Beitrag Interview zur Abschaffung der verfassten Studierendenschaft Ende der 70er. Wir werden das aber nachher auch nochmal verlinken auf der aktuellen Homepage des Bildungsmagazins unter bildungsmagazin.wüste-welle.de.
Genau, du hast ja gerade schon so ein bisschen einen Überblick gegeben, grob, auch historisch den Kontext beleuchtet, warum früher die Studierendenschaft an die kurze Leine genommen wurde, ein bisschen unter die Universität gestellt wurde. Mancherorts wurde der AStA danach dann auch als Castra bezeichnet.
Kastrierte Studierendenschaft, ja.
Genau. Das hat sich geändert mit der Landtagswahl, mit der letzten Landtagswahl, weil der Grün-Rot gewählt wurde. Und die neue Regierung hat der Studierendenschaft neue Rechte, neue Aufgaben gegeben. Zum Beispiel gehören da so juristische Dinge dazu, wie dass wir uns jetzt wieder eine eigene Satzung geben durften als Studierendenschaft, dass wir eine rechtsfähige Einheit sind, dass wir also Verträge eingehen können und Verträge abschließen können. Wir haben ein politisches Mandat, das heißt, wir dürfen uns jetzt auch wieder in der Öffentlichkeit politisch äußern. Und eine Finanzautonomie. Wir dürfen von den Studierenden einen Beitrag erheben und auch das Geld eigenständig ausgeben, ohne dass da die Universität ein größeres Mitspracherecht hat. Die Studierendenschaft an sich, das muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen, besteht aus jedem immatrikulierten Studierenden, der Gesamtheit der Studierenden. Und weil die Studierendenschaft ja diese ganzen Rechte nicht selbst jeder Einzelne wahrnehmen kann, gibt es dann einmal im Jahr die Wahl, wo der Studierendenrat als quasi das Gremium, das Parlament der Studierendenschaft gewählt wird. Es gab auch neue Aufgaben, die der Studierendenschaft übertragen wurden. Dazu gehört die Wahrnehmung von studentischen Belangen, also in kultureller Hinsicht, in sozialer Hinsicht. Eine Aufgabe ist auch die Förderung von politischer Bildung und von staatsbürgerlichem Verantwortungsbewusstsein.
Das hört sich ein bisschen sperrig an. Was ist denn das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein? Das klingt wie aus einer Broschüre von der Landeszentrale für politische Bildung.
Ja, es hört sich sperrig an. Das ist original Wortlaut des Gesetzestextes. Wir sehen da drin unsere Aufgabe, dass wir zum Beispiel jetzt zur Landtagswahl, auf die Landtagswahl aufmerksam machen, dass wir versuchen, über soziale, kulturelle Angebote und Förderungen so ein bisschen auf verschiedene Aspekte der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Das geht alles so in die Richtung. Dazu gehört auch, dass wir Benachteiligungen an der Uni abbauen und auch auf die aufmerksam machen.
Mhm, genau. Okay, jetzt habe ich dich ein bisschen in deinem Redefluss unterbrochen. Vielleicht kann man noch mal kurz dazu sagen, was du da gerade auch noch mal, wovon du da gerade noch mal mit abliest oder nachschaust. Das ist ein Prezi, also so ein fancy Präsentationstool irgendwie, was online auch irgendwie noch mal angeschaut werden kann. Das werden wir nachher vielleicht auch verlinken, einfach dieses Prezi. Dann kann jeder sich das schön mit Flash noch mal die ganzen Strukturen anschauen. Am Computer, das habt ihr beide
verfasst. Also noch ist es nicht online, muss man vielleicht dazu sagen.
Ach so, okay.
Aber wir haben vor, daraus einen Podcast zu basteln und genau den ganzen dann online zu stellen.
Ja. Okay, ach so, okay, gut. Dann werden wir es verlinken, sobald es online ist.
Genau, so machen wir es lieber.
Ja, ja. Genau, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Also staatsbürgerliches, wie war der Ausdruck?
Verantwortungsbewusstsein.
Staatsbürgerliches Verantwortungsbewusstsein. Okay, genau, in Form von vor allem der Förderung von diesem ganzen Zeug. Ja, genau, also das ist immer das Komplizierte bei so komplizierten Strukturen, dass man noch nicht mehr ganz weiß, wo man jetzt gerade eigentlich war. also nochmal ganz kurz, was hast du jetzt gerade eben?
Genau, das waren jetzt so die Aufgaben und Pflichten und Rechte der Studierendenschaft, die eben durch die Wahl einmal im Jahr an den Studierendenrat übergeben werden. Wie gesagt, die Wahl ist einmal im Jahr, immer am Ende vom Sommersemester. Da gibt es dann verschiedene Listen, die zur Wahl stehen. Das sind größtenteils politische Listen, die ungefähr auch das Parteienspektrum abdecken. Also von der Linken, von einer linksorientierten Liste bis zu einer liberalen Liste und christlich-sozialen Liste.
Ja, eigentlich alle Parteien, die jetzt zum Landtag kandidieren, haben eine ihr nahestehende Liste, kann man sagen, oder? Also,
ja, genau.
Genau, und dann gibt es ja, Jusos, Grüne, Linke, CDU und liberale Hochschulgruppe. Und dann gibt es eben noch die Fachschaften, die quasi das zentrale Organ aller Einzelfachschaften sind. Also es gibt ja an jeder, ich will dir nicht vorweggreifen, genau, wenn das an einem späteren Punkt in deiner Präsentation
ist gut,
kommt.
Ist gut.
Genau, also es gibt ja quasi an jedem Institut die Fachschaften. Rein rechtlich ist das irgendwie so definiert, dass quasi alle Studierenden eines Faches die Fachschaft sind. Aber faktisch gibt es dann eben tatsächlich nochmal eine Gruppe von Studierenden des Faches, die sich dann eben auch tatsächlich trifft und über Belange des Instituts und der Fakultät und der Studierendenschaft spricht, und die entsenden so zumindest in der Theorie auch immer zwei Vertreter in die Fachschaftenvorversammlung, die sozusagen die Repräsentanz der Einzelfachschaften ist und die auch als einzelne Liste antritt zu den Sturawahlen.
Genau, ja.
Genau. Okay. Ja, jetzt haben wir über die Aufgaben gesprochen. Wir haben das mit den Fachschaften schon.
Genau, was du ja vorhin auch erwähnt hattest, ist so die Frage, wie kann man jetzt auch selbst mitmachen? Die Arbeit im Studierendenrat läuft so, dass wir uns alle zwei Wochen treffen. Das sind immer öffentliche Sitzungen, wo jeder Studierende auch herzlich eingeladen ist, mal vorbeizukommen und sich ein Bild zu machen. Das ist immer im Clubhaus in der Wilhelmstraße, sehr zentral gelegen. Montagabends, da geht es viel um Anträge, die bei uns eingehen, um Förderungen, aber auch so grundsätzliche hochschulpolitische Dinge, die gerade so in einzelnen Gremien auch auf der universitären Ebene anstehen. Genau, da wird diskutiert und beschlossen. Außerdem gibt es Arbeitskreise des Studierendenrates, wo eigentlich so die inhaltliche Arbeit immer abgegeben wird, weil es in so einem Gremium, das sich alle zwei Wochen trifft, mit 20 Leuten schwierig ist, inhaltlich zu arbeiten. Da gibt es die Termine zu den Arbeitskreisen auf unserer Homepage einzusehen, und da sind wir ganz besonders angewiesen auf Studierende, die auch eben nicht in einem Gremium sitzen, sondern einfach Lust haben, sich vielleicht jetzt mal so auch nur vorübergehend mit einem Thema zu beschäftigen, sei es jetzt zum Beispiel der Hochschulsport oder das Essen in der Mensa oder auch doch eher kompliziertere Dinge wie eine Prüfungsordnung in einem Fachbereich oder so. Genau, alles so, solche Dinge werden in Arbeitskreisen bei uns besprochen und damit dann eben die Arbeit des Studierendenrats vorbereitet.
Mhm. Woher weiß man denn jetzt, was es da für Arbeitskreise gibt oder sozusagen, was sind denn das für Arbeitskreise, zu denen man da mitarbeiten kann?
Also die Arbeitskreise stehen auf unserer Homepage, stura-tübingen.de, und sind wie gesagt für jeden offen. Die Arbeitskreise an sich für das Themenspektrum ist sehr vielseitig, von eben, wie angesprochen, dem Hochschulsport über Soziales und Studierendenwerk bis hin zu Studium und Lehre, was eher so Senatssitzungen der Uni vorbereitet und genau, eher auf den ersten Blick trockenere Dinge betrifft, die aber trotzdem sehr, sehr relevant sind, wie Prüfungsordnungen oder eher Studienordnungen in einzelnen Fächern. Also das Spektrum ist breit.
Mhm. Okay, und was sind denn da jetzt für Leute drin in diesen Gremien? Also sind da quasi aus der Studierendenschaft irgendwelche Leute, die da hinkommen und sagen, ich mache hier mit? Oder wie läuft das üblicherweise? Also quasi, wer sind denn tatsächlich die Akteure, die da jetzt tätig sind?
Also in den Studierendenrat wird man, wie gesagt, gewählt. Da ist auch jede Liste, fast jede Liste, die zur Wahl steht, auch vertreten mit einzelnen Leuten. In den Arbeitskreisen ist die Vielfalt des Studierendenrats nicht abgebildet. Da sind eher Leute aus Fachschaften oder von einzelnen Gruppen, die sich da mehr engagieren, oder auch Leute, die eben gar nicht so zugehörig sind, sondern einfach sagen, das Thema betrifft sie gerade, die uns angeschrieben haben zum Beispiel, weil sie irgendwas gestört hat oder irgendein wichtiges Thema betrifft und die wir eingeladen haben, bei uns mitzumachen. Und genau. Also aus dem Bereich rekrutieren wir da Leute, oder aus Fachschaften kommen immer wieder Leute, die sich dann da engagieren. Mhm. Aber wie gesagt, genau das ist die Arbeit, die für jeden offen ist und wo wir uns über jeden freuen, der da auch mitmacht.
Genau, man erfährt auf der Website vom Studierendenrat, was es da für Arbeitskreise gibt. Gibt es jetzt gerade irgendwelche Arbeitskreise, die irgendwie besonders aktiv sind oder wo gerade irgendwie besonders viel Interessantes vielleicht auch gemacht wird? Was läuft denn da so?
Also ein Arbeitskreis, der ständig arbeitet, ist zum Beispiel Arbeitskreis für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich denke, das versteht sich auch selbst. Das ist so eine relativ konstante Arbeit, die immer wieder ansteht. Die Pflege der Homepage, der Facebook-Seite und auch immer wieder die Herausforderung, neue Wege zu finden, um eben doch noch mehr Studierende zu erreichen. Dann gibt es Arbeitskreise, die sind immer wieder so phasenweise sehr aktiv. Im letzten halben Jahr war das zum Beispiel der Arbeitskreis für die Qualitätssicherungsmittel. Den Hintergrund jetzt zu erläutern, wird wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen. Da geht es darum, wie für die Lehre vorgesehene Mittel an der Uni ausgegeben werden. Und da haben wir ein sehr großes Mitspracherecht. Da haben wir eigene Mittel, die wir selbst verausgaben dürfen. Und da gab es ziemlich viel zu tun im letzten halben Jahr. Das war relativ kompliziert. Genau.
Mhm. Wo du gerade über Mittel sprichst, genau, also das ist doch auch jetzt was Neues, was jetzt, oder wo ich zumindest jetzt erst irgendwie davon regelmäßig gelesen habe, dass es da irgendwie drum geht, diese Mittel, wo quasi der Studierendenrat darüber entscheidet, welche Gelder welchen Instituten in welcher Höhe zukommen. Was ist denn das genau? Oder ist es so unkompliziert, dass wir dann nach der nächsten Musik?
Ich versuche es kurz anzureißen. Ich denke, es ist kompliziert, dass man das auch jetzt hier in einem Radiointerview vielleicht schwierig erklären kann. Es geht da um diese Qualitätssicherungsmittel, die wurden eingeführt als Ersatz für die Studiengebühren. Die grün-rote Landesregierung hat ja nicht nur die Verfassung der Studierendenschaft in Baden-Württemberg eingeführt, sondern hat auch die Studiengebühren gestrichen und hat stattdessen aber, weil die Studiengebühren ja Mittel waren, die explizit für die Lehre vorgesehen waren, hat die grün-rote Landesregierung dann die Qualitätssicherungsmittel geschaffen, um diese Lücke zu füllen und eben auch damit Geld zur Verfügung gestellt, was in der gleichen Menge war wie die Studiengebühren, und das eben auch wieder explizit für die Lehre vorgesehen war. Da gab es in der Vergangenheit dann immer wieder ein bisschen Probleme, weil die Mittel so gedacht waren, dass die Universität, die im Einvernehmen mit der Studierendenschaft an die Institute und an die Fakultäten verteilt oder auch auf zentraler Ebene einsetzt, immer an die Lehre gebunden. Und da gab es immer wieder, kann man sich vielleicht auch vorstellen, größere und kleinere Diskussionen, weil der Begriff Lehre auch unterschiedlich weit gedehnt werden kann. Und daraufhin hat das Land entschieden, dass sie diesen Streit ein bisschen aus dem Weg gehen wollen, indem sie einfach die Mittel aufteilen und uns als Studierendenschaft einen Teil der Mittel geben, über die wir jetzt selbstständig verfügen dürfen, und die Uni einen Teil der Mittel hat, die sie selbstständig ausgeben dürfen.
Das heißt, die Uni entscheidet für einen Teil der Mittel, welchen Instituten für welchen Zweck diese Gelder zur Verfügung gestellt werden, und da hat dann die Studierendenschaft gar keinen Einfluss drauf, muss auch nicht das bestätigen oder so, dass sie es in Ordnung findet. Und die Studierendenschaft hat einen anderen Teil der Mittel und kann darüber frei verfügen, auch ohne Rücksprache mit der Uni.
Genau, aber natürlich immer auch unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ja auch trotzdem gewahrt werden müssen.
Okay, und quasi werden diese Entscheidungen da zeitgleich getroffen? Also quasi weiß dann der Studierendenrat schon, was jetzt die Uni für Mittel für was ausgibt, wenn der Studierendenrat entscheidet, die kriegen diese Mittel und die kriegen jene Mittel? Oder?
Nee, da haben wir keinen Einblick. Bei uns läuft es so, dass wir dann Antragsverfahren gewählt haben, dass die Institute und Fakultäten sich bei uns auf Mittel bewerben können. Und wir dann als Studierendenrat darüber entscheiden wollen, welche Mittel in welche Richtung fließen.
Genau. Okay, wie hoch sind diese Mittel insgesamt?
Das ist jetzt eine gute Grob. Frage. Das sind, ich glaube, 1,4 Millionen, wobei ich da nicht ganz sicher bin.
Jedes Semester?
Im Jahr.
Im Jahr, okay. 1,4 Millionen ungefähr im Jahr, also ganz schöne Verantwortung. Und das muss quasi auch ein Arbeitskreis des Studierendenrats bewältigen.
Genau, also bei den Verwaltungsaufgaben greift uns auch die Uni ein bisschen unter die Arme. Aber sicher, das ist auch politisch nicht ganz leicht, da auch allen Interessen gerecht zu werden.
Ja, denke ich mir. Gerade wenn es dann ums Geld geht, da ist dann das Interesse am Studienrat vielleicht plötzlich doch wieder ganz riesig von Seiten einzelner Uni-Einrichtungen, die es vielleicht sonst nicht so stark interessiert hätte. Du hast gesagt, diese Sitzungen montagabends, um 20 Uhr sind die ja, glaube ich, immer, die sind quasi öffentlich alle zwei Wochen im Semester. Im Semesterferien finden sie etwas seltener statt. Aber kommen denn da auch tatsächlich irgendwelche Studierenden hin, die nicht im Stura sitzen? Und ist es denn überhaupt attraktiv? Also wird dort aktiv diskutiert in diesem Gremium? Oder ist es eher so, wir haben hier ganz viele Sachen auf der Agenda, die müssen wir jetzt irgendwie abstimmen und da reden wir vorher drüber, wie wir die abstimmen und dann wird es halt da durchgehetzt so quasi. Also finden da Diskussionen statt im Studienrat oder wie läuft es?
Studenten, die oder Studierende, die in keiner Liste sitzen, sind eigentlich sehr selten da bei uns. Es sei denn, sie haben einen Antrag gestellt oder sind von irgendwelchen studentischen Medien zum Beispiel oder irgendeinen anderen Gruppen, die über uns berichten wollen oder sich informieren wollen. Im Studierendenrat an sich sind die Diskussionen unterschiedlich. Es ist so, dass wir meistens in Gremien, dass auch da Gruppen sind, die schon vorher intern diskutiert haben, die sich schon vorher intern ihre Meinung gebildet haben. Speziell jetzt bei uns ist es so, dass wir in Tübingen mit der Liste der Fachschaftenvollversammlung und der Liste der Grünen Hochschulgruppe zusammen eine Mehrheit haben im Studierendenrat und wir orientieren uns beim Abstimmungsverhalten immer an Meinungen, die wir uns im Vorfeld von Fachschaften holen. Also es gibt immer einmal pro Woche auch eine Sitzung der Fachschaftenvollversammlung, wo Vertreter unterschiedlichster Fachschaften, im besten Fall aller Fachschaften, anwesend sind, wo wir dann die Punkte einbringen, unter anderem die Punkte, die im Studierendenrat zu besprechen sind, einbringen und dort intensiv diskutieren, in die Fachschaften tragen lassen und auch in den Fachschaften nochmal darüber diskutiert wird. Wir sehen das so als Möglichkeit, dass wir als grünerische Gruppe und als Fachschaftengruppe eben möglichst viele Studierende mit einbeziehen in unsere Arbeit, auch gerade Studierende, die keine Zeit haben, vielleicht montagabends in die Sitzung zu kommen, aber trotzdem so ein bisschen Bescheid wissen wollen und auch ein bisschen mitreden können und auch eine Meinung haben, weil man muss sich auch vorstellen, ganz viele Entscheidungen, die dort getroffen werden, sind jetzt keine Entscheidungen, wo ich jetzt sagen kann, ich bin grün und deswegen gefällt mir jetzt der und der Antrag nicht oder gefällt mir die und die hochschulpolitische Situation gerade nicht, sondern ganz viel ist es ja eigentlich über Parteigrenzen hinweg oder überhaupt nicht nach Parteibuch, sondern vielmehr, was ist gut für Studierende und das ist eher die Interessenvertretung der Studierenden, als dass man da irgendwie als Grüner oder auch als Linker oder auch konservativer irgendwie sagen könnte, wegen meinem Parteibuch müsste ich jetzt so oder so entscheiden.
Ja, wobei, wenn du jetzt mal ganz subjektiv bist, wie läuft es denn da so mit der, also du hast es gesagt, es gibt quasi parteiübergreifend die Zusammenarbeit, es wird ja dann auch quasi parteiübergreifend dann auch meist den meisten Anträgen auch zugestimmt im Studierendenrat, aber wo würdest du denn schon sagen, gibt es vielleicht auch irgendwie Unterschiede, jetzt einfach nur ganz rein subjektiv, Oder wo quasi würdest du sagen, irgendwie läuft mehr Zusammenarbeit als bei anderen? Also es ist ja schon irgendwie, wenn ich mich da erinnere, an meine Zeit, als ich im Studierendenrat war, und ich bekomme das ja auch immer noch so ein bisschen mit über Protokolle, die dann per E-Mail rumgehen und so weiter. Also es ist ja schon irgendwie so, Grüne und Fachschaften treten eigentlich mit einer gemeinsamen Stimme im Studierendenrat auf, weil die sich ja auch eben zu diesem sogenannten Rätemodell zusammengeschlossen haben. Das heißt, man fasst vorher in der Sitzung der verfassten der Fachschaftenvollversammlung eine gemeinsame Entscheidung, die ist dann auch bindend für alle Vertreter von der Fachschaftenvollversammlung und für die Vertreter der Grünen Hochschulgruppe. Und dann hat man, und dann stimmt man quasi da entsprechend, wie man sich da geeinigt hat, im Studierendenrat ab. Und dann sind ja die Jusos und die linke Hochschulgruppe, Solid SDS, sind ja meistens auch dieser Position, aber sind, wie ist es denn mit dem RCDS und der liberalen Hochschulgruppe, also die CDU-nahe Hochschulgruppe, Ringchristlich-Demokratische Studenten, und die liberale Hochschulgruppe, die der FDP nahesteht, die sind ja quasi schon sozusagen auch von ihrem parteienmäßigen Spektrum her schon ideologisch ganz anders unterwegs, irgendwie, wenn man das so sehen will, als jetzt diese genannten anderen vier Listen. Wie gehen die damit um? Also die stimmen bei vielem zu, aber stimmen die auch mal irgendwie anders ab? Oder sind das die quasi mal anders eher abstimmen? Oder?
Ja, das kann man so bestimmt sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, bin ich selbst auch immer wieder überrascht, wie einstimmig dann auch die Ergebnisse sind. Also es bekräftigt uns ja auch in unserer Meinung, dass es da eigentlich gar nicht so viel um Parteibuchsachen geht. Wenn man sich die Protokolle der Vergangenheit anschaut, waren ganz viele Entscheidungen immer einstimmig und gab es auch gar nicht so viel zu diskutieren. Diskutiert wird ab und zu vielleicht über einzelne Personalia oder einzelne Gruppen, wo man vielleicht merkt, dass wenn es irgendwelche Gruppen sind, die auch ein bisschen, die sich engagieren in der Uni, dass die vielleicht irgendeiner Parteigruppe auch näher stehen oder so. Das merkt man vielleicht ein bisschen, dass da auch irgendwelche persönlichen Dinge dann eine Rolle spielen. Oder wenn man Redner hat zu irgendwelchen Themen, und dann die Frage im Raum steht, wie weit man die Redner fördern kann und fördern möchte, wenn da auch ein politischer Hintergrund vorhanden ist. Da gibt es ab und zu Diskussionen, würde ich sagen, ja.
Gab es da ein konkretes Beispiel? Also mir fällt jetzt gerade nur der Alternative Dies ein, so die Veranstaltung immer zu Beginn des Wintersemesters, wo dann ja quasi im Clubhaus quasi als Gegenveranstaltung zur, oder als Alternativveranstaltung zumindest, zur zeitgleich stattfindenden offiziellen Begrüßungsfeier der Universität, dem Dies-Universitatis, wo die ganzen Verbindungsstudenten sich halt eben präsentieren dürfen, und dann möchte man da quasi eine Veranstaltung machen, wo keine Verbindungsstudenten sich so offen präsentieren, weil man die aus verschiedensten Gründen, die man jetzt hier nicht im Detail erläutern muss, eher ablehnt, diese Art der Selbstrepräsentation und dieses dahinterstehende Weltbild. Da gibt es ja dann deswegen immer diesen alternativen Dias als Gegenveranstaltung, und der wird ja quasi jetzt explizit von RCDS und liberale Hochschulgruppe eher nicht so gefeiert. Das ist wahrscheinlich so ein Thema, oder? Wo die dann anders abstimmen.
Das ist ein Thema, wobei ich auch da sogar dieses Jahr überrascht war, wie das Abstimmungsergebnis zum Teil ausging. Ein Thema ist auch, was auch mal wieder diskutiert wird, ist unser Arbeitskreis Gleichfirmen zum Beispiel. Wie ich vorhin erwähnt habe, ist eine unserer Aufgaben der Abbau von Benachteiligungen und die Stärkung des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins. In dessen Rahmen haben wir eben diesen Arbeitskreis gegründet, in dem es darum geht. Einmal pro Woche werden da Filme gezeigt, die in irgendeiner Weise das Thema Gleichstellung und vielfältige Gesellschaft als Thema haben. Da gibt es immer wieder Diskussionen, gerade mit konservativeren Hochschulgruppen, wie viel Geld da reinfließen sollte in solche Förderungen.
Wie viel Geld ist es denn? Also quasi kann man das grob über den Daumen, du bist jetzt nicht in diesem Arbeitskreis vielleicht so stark aktiv oder weiß es nicht so genau, aber grob, was sind das, über was für Mittel sprechen wir denn da, wenn die sagen, das ist zu viel?
Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil für sowas ist die Finanzreferentin bei uns zuständig. Es geht so um die, also irgendwie so im dreistelligen Bereich oder so.
Also quasi die Kosten, die da anfallen, sind die Kosten für Flyer, um die Veranstaltung zu bewerben.
Genau.
Und die Kosten für Lizenzgebühren, damit man die Filme, weil das sind ja quasi öffentliche Filme, die auch quasi kommerziell vermarktet werden, dass man die quasi zeigen darf, dann muss man ja eine Gebühr bezahlen, wenn man eine öffentliche Vorführung macht. Und dann kostet so ein Film wir haben selber mal eine Veranstaltung in der Richtung gemacht, irgendwie kostet so eine Lizenz üblicherweise so knapp 100 Euro oder so für einen Film, dass man den vorführen darf. Das heißt, es findet wöchentlich statt, die Veranstaltung, und dann müssen halt Flyer gedruckt werden und halt die Lizenzgebühren. Das heißt, es kostet eine Vorführung im Extremfall vielleicht irgendwie 150 Euro.
Ja, wobei ich denke sogar, dass es sogar relativ hoch gegriffen ist.
Das meine ich, aber im Extremfall. Also ja, das Budget, bis zu dem man sich bewegt. Genau. Und das ist quasi eine öffentliche Veranstaltung dieser Gleichfirmen. Jeden Mittwoch werden da Filme, die in irgendeiner Weise die Benachteiligung oder besondere Stellung von Personen innerhalb unserer Gesellschaft irgendwie thematisieren. Das muss jetzt nicht in Bezug auf deren sexuelle Identität sein. Das kann auch sein, irgendwie arme Menschen oder Migranten oder sonstige Leute, die irgendwie benachteiligt werden. Deren Situation wird da thematisiert. Das sind zum Teil auch ganz unterhaltsame Filme. Es ist jetzt nicht, dass man da hingeht und dann ist es irgendwie eine Stunde Problemfilm. Irgendwie alle gehen betroffen raus am Schluss. So ist es nicht.
Ich denke auch, es sind also auch sehr engagierte Studenten, Studierende, die da mitmachen. Und auch immer wieder auch mit Regisseuren, die zum Beispiel eingeladen werden. Oder ja, also ich denke auch, dass.
Und da kommen jedes Mal aber auch schon auch so 50 Leute eigentlich, oder? So ungefähr.
Ja, so um den Dreh.
Genau. Also ich meine, wenn man sich sonst den Bereich der Kulturförderung anschaut, da ist es. Natürlich wirkt es immer erstmal viel, man zahlt irgendwie einen bestimmten Betrag und dann kommen in Anführungszeichen nur 50 Leute. Von 30.000 Studierenden sind es tatsächlich nicht so viele, aber das ist tatsächlich, sobald man irgendwas veranstaltet, entstehen eben Kosten und die sind in dem Fall ja noch vergleichsweise moderat. Aber das ist tatsächlich also ein Punkt, über den da quasi diskutiert wurde. Ich erinnere mich selber an den letzten Wahlkampf, wo es korrigiere mich, wenn ich falsch liege, einen gemeinsamen Flyer gab von der Liberalen Hochschulgruppe und dem RCDS, wo sie gemeinsam quasi Wahlwerbung gemacht haben für ihre gemeinsame Kandidatur im Senat und wo sie christlich-sozial-liberale Liste, genau, und wo dort unter anderem der sogenannte Gender-Wahn thematisiert wurde. Also das scheint denen schon stark sie zu beschäftigen. Das war auch ein interessanter Punkt, finde ich, einer der interessantesten inhaltlichen Punkte im letzten Wahlkampf, wenn auch vielleicht der irrelevanteste, weil da sozusagen die Unterschiede und auch so ein ideologischer Unterschied am deutlichsten geworden ist. Das hat auch tatsächlich einige Leute dazu gebracht, dass sie dann auch wählen gegangen sind, nachdem sie vorher eigentlich gesagt hatten, nö, ich will nicht, weil es sowieso blöd. Mhm. So, es gibt ja so im linksradikalen Milieu einige Leute, die sich daran gefallen, dass sie sagen so, das ist doch eh Quatsch alles und da ist irgendwie, ich gehe da nicht wählen, weil ich lehne das ab und das ist meine Form von Protest. In der Tat ist ja auch quasi, sind die Entscheidungen, die der Studierendenrat trifft, zunächst mal wirken die nicht so besonders extrem dramatisch vielleicht für den einzelnen Studierenden, vor allem wenn es jetzt um die konkrete, sofortige Situation geht. Aber da gab es einige Leute, die dann doch überzeugt werden konnten, ach ja, nee, okay, also das muss ich dann doch verhindern, dann gehe ich doch zur Wahl und wähle eine von den vier anderen Listen außer RCDS und Liberale Hochschulgruppe, um das zu verhindern. Insofern war das eigentlich ganz witzig, hat den Wahlkampf lebendiger gestaltet. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen ins Anekdotenreiche gekommen. Die Sendung neigt sich auch dem Ende zu. Knappe 8 Minuten haben wir noch. Wie ist es denn, wie geht es denn jetzt gerade so weiter mit dem Studierendenrat? Also du bist jetzt gerade noch gewähltes Mitglied im Studierendenrat, noch bis Ende September 2016.
Genau.
Jetzt gerade haben wir Semesterferien, haben jetzt gerade angefangen. Wie ist es mit dem Studierendenrat im Semesterferien? Tagt er da? Passiert da was? Oder wann geht's und weiter und mit was?
Ja, der Tag in den Semesterferien, das ist auch vorgeschrieben nach unserer Satzung, dass wir auch in den Semesterferien tagen müssen. Klar ist es auch schwierig, immer einen Sitzungstermin zu finden. Deswegen gibt es nicht mehr die Regelmäßigkeit von 2 Wochen, in denen wir tagen können. Im Hintergrund wird auf jeden Fall gearbeitet. Klar, wir nutzen auch die Zeit. Gerade wenn auch in der Uni jetzt nicht so viel los ist, wenn auch auf universitärer Ebene ein bisschen langsamer gemacht wird. Es gibt einige Aufgaben, die wir noch intern klären müssen und Infrastrukturen aufbauen müssen intern. Zu tun gibt es bei uns eigentlich immer was.
Genau. Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, so mit den Sitzungsterminen und so weiter. Wie ist denn das? So eine Sitzung vom Studierendenrat? Es gibt ja 21 gewählte Mitglieder im Studierendenrat. Davon sind 4 Amtsmitglieder, die sind quasi studentische Senatoren. Also zum Senat wird ja nochmal separat gewählt. Und die Leute, die in den Senat der Universität gewählt werden, die sind automatisch auch Amtsmitglieder im Studierendenrat. und zwar zusätzlich zu den 17 direkt gewählten Mitgliedern des Studierendenrats, es gibt also 21 Leute im Studierendenrat. Mhm. Wie viele Leute müssen an einer Sitzung teilnehmen, damit die Sitzung beschlussfähig ist?
11 Leute.
11 Leute. Mhm. Und klappt es immer?
Nee.
Okay. Das
also
heißt,
das ist, ja, es, ja.
Es gibt also tatsächlich Sitzungen, wo dann quasi man eigentlich die, die gekommen sind, dann umsonst gekommen sind, weil sie eigentlich eh nichts beschließen dürfen, weil von den 21 Leuten es nicht wenigstens 11 geschafft haben, zu kommen.
Mhm. Ja, es ist, leider gab es sogar im laufenden Semester, also während der Vorlesungszeit, gab es jetzt sogar einmal einen Termin, der ausfallen musste, weil nicht genügend Leute da waren. Ist natürlich auch so eine Sache, grundsätzlich ist der Studierendenrat auch vielfältig und auch vielfältig in dem Bereich der Mitarbeit. ja.
Okay, das heißt, es gibt quasi Leute, die da mehr aktiv sind und andere, die da weniger aktiv sind.
Ja.
Ja, ist immer schwierig, sowas quasi dann nach außen zu kommunizieren, ohne indirekt auch irgendwie Vorwürfe in die eine oder andere Richtung dann vielleicht zu machen.
Ja, genau. Also es ist schade, weil es gibt ja wirklich enorm viel zu tun. Es gibt auch enorm viele Projekte, die wir gerne auch angehen würden, die aber gerade so ein bisschen im Hintergrund bleiben, weil uns einfach die Kapazitäten fehlen.
Mhm.
Du hast vorhin angesprochen, so geschichtlich, wie das früher war mit Parteibuch und ein bisschen seine eigene politische Karriere vorzubereiten. Ja, auch jetzt merkt man, dass auch gerade wenn Landtagswahlen anstehen, Sitzungstermine zu finden, relativ schwierig wird.
Mhm. Aber liegt es daran, dass quasi die parteinahen Gruppen irgendwie so im Wahlkampf dann involviert sind, dass man deswegen dann sagt, jetzt ist Stura nicht mehr so wichtig, obwohl ich da bereits reingewählt bin? Also ist es das? Oder an was liegt's?
Ja, das ist jetzt...
Du darfst ruhig subjektiv sein.
Das objektiv auszudrücken, ja. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja. Wenn man sich da mal im Online umschaut, mit was Leute ihre vorlesungsfreie Zeit gerade verbringen oder was, ja, klar, es gibt natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Es spielt auch eine Rolle, dass mit dem Bachelor-System das Studium enorm verdichtet wurde, dass viele Praktika anstehen. Ich selber bin auch Medizinstudent, wo man viel, viel Praktikum machen muss dann in den vorlesungsfreien Wochen. Aber man muss einfach seine Prioritäten setzen und ich habe den Eindruck, dass manche Gruppen, die jetzt auch im Studierendenrat vielleicht keine Mehrheit haben und deswegen ja da ein bisschen da vielleicht zurückhaltender sind.
Okay, also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, weil ja quasi der Vorwurf speziell von RCDS und Liberale Hochschulgruppe immer dann im Wahlkampf kommt, man würde ja nichts tun im Studierendenrat. Ich wollte nur kurz wissen, ist es so, dass Liberale Hochschulgruppe und RCDS immer vollzählig da sind und es scheitert am Rest? Oder sind auch die gerne mal nicht vollzählig in den Sitzungen? Also wie kommt es, dass bei 21 gewählten Leuten es nicht klappt, dass 11 Leute zumindest?
Ja, das kann man jetzt schlecht so sagen. Es liegt nicht das allein.
Liegt sicher nicht allein
nicht an einzelnen Gruppen. Mhm. Man kann da keiner Gruppe die Schuld geben. Also das kann man auf keinen Fall.
Das heißt aber
liegt an allen zusammen.
Genau, das heißt aber auch, dass alle das nicht ernst genug nehmen, wenn man so will. Also es gibt keine Gruppe, die diesen Vorwurf sich nicht machen lassen müsste, in gewisser Weise.
Ja, also was die Anwesenheit in der Stura-Sitzung angeht, ja. Was die Anwesenheit in Arbeitskreisen und in anderen Bereichen, wo man mitarbeiten sollte, wo auch wirklich produktiv Arbeit geleistet wird, angeht, da kann man vielleicht schon noch einzelne Gruppen hervorheben. Wir haben ja jetzt als Stura auch dieses Jahr eingeführt, bei Arbeitskreisen das online zu stellen, die Anwesenheit. Bei einzelnen Arbeitskreisen ist es schon online, da kann man sich auf unserer Homepage auch ein gutes Bild machen, wo von welcher Seite gearbeitet wird. Ist sicher, du hast angesprochen, bei der Wahl wird es immer wieder thematisiert, das ist auch relativ frustrierend, muss ich sagen, als Studierender, der sich engagiert. Ja, es ist ja manchmal ein bisschen schade, weil es wirklich viel zu tun gäbe. Und genau.
Okay, wir kommen auch tatsächlich schon zum Ende unserer Sendung. Jetzt habe ich es wirklich geschafft, 60 Minuten relativ konsequent über den Studierendenrat zu sprechen. Können deswegen jetzt am Schluss auch gar keine Abschlussmusik mehr spielen, um diese Sendung hier zu beenden oder vielleicht höchstens noch ein Lied anspielen. Das war das Bildungsmagazin in der Erstausstrahlung am 22. Februar. Wir haben diese Sendung vorproduziert am Sonntag davor, am 21. Februar. Ich war verantwortlich für diese Sendung. Mein Name ist Fabian Efeding und das war das Bildungsmagazin. Übrigens, ihr könnt hier auch mitmachen. informiert euch auf unserer Homepage unter wüste-welle.de und tschüss.